Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem Pfingsttag, wo wir erstens den Geburtstag der Kirche Jesu Christi feiern und wo wir uns zweitens daran erinnern, wie der Heilige Geist eine treue Schar von Jüngern erfasste und sie befähigte, effektive, kraftvolle Zeugen der allerbesten Botschaft aller Zeiten zu sein. Ja, eines unserer Probleme, die wir als Menschen haben, ist, dass wir uns allzu schnell daran gewöhnen, an das überreiche Maß des Segens, mit dem uns Gott beschenkt hat. Wir vergessen zum Beispiel oft, was es für ein Vorrecht ist, dass Gott uns sein ewig gültiges Wort in die Hand gegeben hat, welches die Erde überdauern wird. Damit wir uns ja nicht daran gewöhnen, dass wir durch das Erlösungswerk von Jesus von der Hölle erlöst sind, Gottes Kinder geworden sind, hat Jesus zu unserer Erinnerung das Abendmahl eingesetzt. Um Pfingsten wäre eine super Gelegenheit, dem Herrn wieder einmal so richtig zu danken für all das überaus Gute, das er uns geschenkt hat und das wir oft als so selbstverständlich erachten. Wir können ihm danken für sein Wort, für die Vaterschaft Gottes, für unseren wunderbaren Erlöser Jesus, für den guten Heiligen Geist. Es hat keine Erweckung gegeben in der Kirchengeschichte, bei der nicht die Person des Geistes Gottes neu erkannt und neu geehrt worden ist. Es hat keine Erweckung gegeben, wo nicht Menschen die Beziehung zum Geist Gottes wieder neu geordnet haben, ihm den nötigen Raum gegeben haben und lernten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Als Abschluss dieser Miniserie über den Geist Gottes möchte ich uns ermutigen, doch in den nächsten Tagen wieder einmal die Apostelgeschichte betend durchzulesen. Ja, dieses Buch, das liest sich ja wirklich wie ein Krimi. Und setzen wir uns dabei doch wirklich mal bewusst eine selektive Brille auf und achten wir einmal ganz bewusst darauf, wie der Geist Gottes wirkte und wie die Christen, die ersten Christen, lernten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, da lesen wir zum Beispiel, wie Stephanus gelernt hatte, mit dem Heiligen Geist in einer so tiefen Koinonia Gemeinschaft zu leben, dass die Weisheit seiner Feinde beim Verhör nicht anhalten konnte. Sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels, sagt uns die Bibel. Oh, und er hatte so viel Liebe in seinem Herzen gespeichert durch den Geist Gottes, dass er noch beten konnte, währenddem er gesteinigt worden ist. Herr, rechne ihnen doch ihre Sünde nicht zu. Oder wir lesen zum Beispiel, wie der Paulus und der Barnabas während einer Gebetsversammlung in Antiochien vom Geist Gottes berufen worden ist, als Missionar loszumarschieren. Und als sie dann, wie es heißt, voll Heiligen Geistes ausgezogen sind, erlebten sie als allererstens, wie ein Zauberer, der dem Evangelium entgegengestanden ist, erblindete und wie ein Statthalter Jesus kennengelernt hatte. Paulus überlebte durch die Kraft des Geistes Gottes zum Beispiel auch eine Steinigung und er erlebte, wie ein Erdbeben nach einem Lobpreis die Gefängnistüren geöffnet hatten. Er hörte selbst als Gefangener auf einem Schiff in einem vernichtenden Sturm die Anweisungen des Geistes, was zur Folge hatte, dass die ganze Schiffsmannschaft gerettet wurde. Oder wir lesen, wie Philippus, nachdem er seine Mission in der Wüste erfüllt hatte, vom Heiligen Geist entrückt worden ist. Und da sagt uns die Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 8, Philippus tauchte danach in Aschdod wieder auf. Und von dort zog er nach Caesarea und verkündete unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Nachricht. Wir lesen zum Beispiel auch, wie der Geist Gottes den Gläubigen half, vollmächtige Zeugen zu sein, in der Verkündigung des Wortes Gottes. Es geschahen Zeichen und Wunder, die bestätigten, Wir lesen von Schlüsselwundern, worauf sich viele Heiden auch bekehrt hatten. Ich kann euch nicht alle Erklärungen abgeben, wieso nicht alle Christen zu allen Zeiten, an allen Orten die gleichen Dinge erleben und wieso es Momente gibt, wo es ganz besondere Ausgießen des Geistes Gottes gibt. Klar ist aber, dass sich Gott, aber auch seine Verheißungen niemals verändert haben und dass sein Wort heute noch gilt. Zum Beispiel, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Oder das Wort, ihr werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt, und meine Zeugen sein. Wer an mich glaubt, hat Jesus auch gesagt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden durch den Geist Gottes Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, es gibt Christen, die geben auf oder die resignieren, weil sich diese Dinge in ihrem Leben nicht ereignen. Andere nehmen Gott bei seinem Wort und sie bestürmen ihn. Wie die Witwe in Lukas 18. Herr, verschaffe uns Recht und lass deine Verheißungen wahr werden in unserem Leben und in unserem Umfeld. Ja, jeder muss sich selber entscheiden, was für eine Haltung er einnimmt, wenn Dinge manchmal nicht genauso laufen, wie das wünschenswert ist. Gott wollte zum Beispiel Mose einmal einen Engel zur Seite stellen, der Gottes Volk aus Ägypten hätte herausführen sollen. Aber Mose hat gesagt, Herr, wenn du uns nicht ganz persönlich mit deiner Gegenwart begleitest, dann werde ich nicht weitergehen. Und übrigens, ich möchte auch noch deine Herrlichkeit sehen. Ja, wir haben die Faszination miterlebt, wie sich die Gemeinde in St. Margrethen von 150 Mitgliedern in 3 Jahren durch ein ganz starkes Wirken des Geistes verdreifacht hatte. Wo wir zurückstehen und dem Geist Gottes einladen, wo wir ihm Raum geben, da können wirklich ganz herrliche Dinge geschehen. Wir haben uns ja an den letzten 2 Sonntagen bereits mit der wunderbaren Person des Heiligen Geistes beschäftigt. Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 14, hey Jungs, ich gehe jetzt zu meinem Vater, aber ich werde euch ein Parakletos, ein Helfer, ein Beistand senden. Der Alos, der identisch, der haargenau gleich ist wie ich. Und so wie ich euch geholfen habe, so wie ich euch beschützt habe, auf dem See, in euren Trübsalen, da wird dieser Geist euch zukünftig aus Beistand zur Seite stehen. So wie durch meine Anwesenheit Heilungen von Krankheiten und Befreiungen von Gebundenheiten in eurer Mitte geschehen sind, wird auch der Geist Gottes dasselbe geschehen lassen. Seine Gegenwart wird die ganz genau gleiche Auswirkungen haben wie die meine. Und so stellten sich schon bald die herrlichen Wunder ein, die die Jünger damals zur Zeit von Jesus erlebt hatten. Nur, dass diese Wunder jetzt geografisch nicht mehr begrenzt waren. Dann haben wir gesehen, dass der Geist Gottes Gott ist und dass er deswegen hundertprozentig die Eigenschaften Gottes besitzt. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist ewig, er spricht an Gottes Stelle. Der Heilige Geist ist ebenbürtig an Macht, an Herrlichkeit und an Majestät. Und weiter will der Heilige Geist unser Parakletos, unser Helfer, unser Tröster, unser Beistand, unser Fürsprecher sein. Er ist eine Person mit Verstand, mit Wille, mit Gefühlen. Er kann zum Beispiel lieben, führen, lehren und so weiter. Er ist eine ganz kraftvolle Persönlichkeit. Er schwebt ja am Anfang über dem ganzen Durcheinander, über der ganzen Finsternis der Erde. Und dann brachte er auf das Geheiß von Gottes Wort eine wunderbare Schöpfung hervor. Er war zum Beispiel auch die Energie hinter dem Stein Davids, der Goliath besiegte. Aber gleichzeitig ist der Geist Gottes aber auch ein Gentleman, eine sanfte, eine liebenswerte, eine höchst sensible Persönlichkeit, die denen nahe bleiben möchte, die ihn lieben, die sich nach ihm ausstrecken. Gott hat seine Kinder geehrt in der Tatsache, dass Gott unseren Körper zum Tempel seines Geistes gemacht hat, dass er in uns wohnt. Ja, Tina hat ja letzten Sonntag über diesen Liebesbeweis Gottes gesprochen. Der Geist Gottes hat ein großes Verlangen mit uns, Gemeinschaft zu haben und mit uns auszutauschen. Manifestieren wir dasselbe Verlangen? Die Bibel sagt uns, dass der Geist Gottes bei der Wiedergeburt Wohnung in unseren Herzen nimmt. Unmittelbar, nachdem wir Jesus als persönlicher Erlöser in unser Herz eingeladen haben. Sobald wir uns zu Jesus wenden, offenbart er uns unsere neue Identität und zeigt uns gemäß Römer 8, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann beginnt er, den wunderbaren Charakter von Jesus in uns wachsen zu lassen. Er beginnt sofort in unserem Leben eine geniale Entwicklungshilfe zu betreiben und die Frucht des Geistes wachsen zu lassen. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Dinge, die wir alle wirklich gebrauchen können. Dennoch spricht das Neue Testament verschiedentlich von einem weiteren Erlebnis mit dem Geist Gottes, das gläubige Menschen erwarten sollen, wie die Jünger das damals an Pfingsten erlebt hatten. Apostelgeschichte 1,4, da hat Jesus gesagt, einmal wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Ja, merken wir wohl. Gemäß Lukas 5,8 hatten die Jünger bereits schon vorher Sündenerkenntnis, was auf das ganz klare Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen ist. Lukas 5,8. Simon Petrus warf sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und gemäß Lukas 10,20 hatten sie auch schon bereits Heilsgewissheit, die wiederum nur der Geist Gottes vermitteln kann. Sie wussten ganz genau, dass ihre Namen im Himmel aufgeschrieben waren. Und gemäß Johannes 20,22 haben sie auch bereits schon Frieden, Heiliger Geist empfangen. Johannes 20,22 und Jesus hauchte sie an und sagte, empfanget den Heiligen Geist. Und trotzdem sollten sie zwingend noch eine zweite entscheidende, ja ganz entscheidende Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, die ihr Leben und dann als Folge vor allem auch das Leben vieler ungläubiger Menschen entschieden verändert hatte. Und das erste solche Erlebnis, das wir mit dem Heiligen Geist als Folgeerfahrung auf die Bekehrung machen können, wird Taufe im Heiligen Geist genannt. Nicht nur Jesus, sondern auch Johannes der Täufer sprach als routinierter Taufspezialist von diesem kommenden Erlebnis der Geistestaufe. Matthäus 3,11. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das griechische Wort Baptizo, das hier für Taufen steht, bedeutet untertauchen bis zur völligen Bedeckung. Und das geschieht zum Beispiel, wenn ein Stück Stoff in eine Flüssigkeit mit Farbe untergetaucht wird. Und zweifellos wird das Stück Stoff nach dem Herausziehen etwas aufgenommen haben von diesem Geruch, von dieser Farbe. Und in der gleichen Weise sollen auch Menschen, die mit dem Heiligen Geist getauft werden, gehörig triefen, gehörig viel abbekommen von diesen wunderbaren Eigenschaften des Heiligen Geistes, der unser Leben mehr und mehr transformieren möchte. Jesus und Johannes der Täufer haben also von einer Taufe gesprochen. Weiter sagt uns die Bibel, dass die Erfüllung mit dem Geist Gottes keineswegs eine einmalige Gelegenheit ist. Petrus wurde zum Beispiel im Verlauf von 3 Kapiteln der Apostelgeschichte 3-mal vom Geist Gottes erfüllt. 2,4, 4,8, 4,31. Und dann heißt es in Epheser 5,18, und trinkt euch keinen Rausch an, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ein ganz interessanter Vergleich. Und die hier verwendete grammatische Form besagt so viel wie, lasst euch immer und immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllen. Und hier ist natürlich unser Hunger, unser Durst, unser Ausstrecken nach einer Erfüllung ganz, ganz entscheidend. Die Taufe, die Geistestaufe ist ein Megageschenk Gottes an seine Kinder und ich möchte so sagen, ein all-inklusiv Ausrüstung, um ein siegreiches Leben leben zu können. Ich mache folgenden Vergleich. Damit ein Elite-Soldat in allen möglichen Kampflagen Vorteile hat, wird ihm eine ganz ausgeklügelte, geniale Ausrüstung mit auf den Weg gegeben. Und in gleicher Weise rüstet uns Gott mit der Taufe im Heiligen Geist aus, mit all dem, was wir für unseren Dienst als Gotteskinder nötig haben. Und so ist die Geistestaufe Gottes Geschenk an uns, erstens, um uns auszurüsten zum kraftvollen Zeugendienst für das Evangelium. Reinhard Ulonska, einer der, ich möchte sagen, versiertesten pfingstlichen Theologen, hat gesagt, in der Wiedergeburt wird die Frage meiner Errettung, in der Geistestaufe wird die Frage der Rettung anderer geklärt. Und die Bibel sagt uns selber, in Apostelgeschichte 1,8, das hat Jesus gesagt, aber ihr werdet Kraft, Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ja, Kraft wozu? Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Die Taufe im Heiligen Geist dient also in erster Linie dazu, dass wir zu effektiven Zeugen für Jesus werden. Jesus will, dass die Verkündigung des Evangeliums kraftvoll ist und durch Zeichen und Wunder bestätigt wird. Er hat selber gesagt in Markus 16,15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ja, wir sehen in der Bibel, wie der entmutigte Petrus, der Jesus noch vor ein paar Wochen verleumdet hatte, ist wieder zu seinem alten Fischerleben zurückgegangen. Aber dieser Petrus ist nach der Erfüllung mit dem Geist Gottes plötzlich aufgestanden und hat ja auf der Straße so kühn das Evangelium verkündet, dass gleich 3000 Menschen zu Jesus gefunden haben. Plötzlich waren seine Ängste und Schwächen wie weggefegt. Plötzlich hat er Vollmacht, eine große Vollmacht über seine Kritiker. Auch nachdem er ins Gefängnis geworfen worden war, verteidigte er sich ganz frech und ganz mutig. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5,15. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straßen und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens ein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Und alle wurden geheilt, heißt es dort. Wow, was für eine Transformation! Auch Jesus konnte seinen Auftrag klar nur deswegen ausführen, weil er mit dem Geist Gottes erfüllt war. Apostelgeschichte 10, 38 sagt uns, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes. Und die ersten Christen, das sehen wir auch zum Beispiel, die wurden von den jüdischen religiösen Führern ihrer Zeit ganz streng ermahnt, nicht mehr im Namen von Jesus den Mund aufzumachen. Und dann haben sie gebetet zusammen, ein interessantes Gebet in Apostelgeschichte 4, 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außerordentliche Dinge geschehen. Und dann steht im Vers 33, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und jetzt geht's weiter, und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die Taufe im Heiligen Geist ist aus unserer Befähigung, als allererstes den Missionsauftrag effektiv zu erfüllen. Und Menschen, die den Herzschlag Jesus wirklich spüren, die strecken sich deswegen danach auf, immer wieder neu mit diesem wunderbaren Geist Gottes erfüllt zu werden. Und dann ist die Geistesgabe zweitens Gottes wunderbare Geschenk an uns, um uns auszurüsten mit einem vom Geist geschenkten Gebetssprache zur Anbetung, zur persönlichen Auferbauung und auch zur Fürbitte. Also eine vom Geist geschenkte Sprache zur Anbetung. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie die 120 im Geist getauften Gläubigen in dieser neuen Gebetssprache die großen Taten Gottes verkündeten. Und als dann in Apostelgeschichte 10, 46 eine ganze Anzahl Heiden mit dem Geist Gottes erfüllt waren, begannen auch diese in einer geistgewirkten Sprache, wie es steht, zu reden und Gott für seine Größe zu preisen. Ja, spontaner Lobpreis ist die Sprache von Menschen, die überglücklich und voller Begeisterung sind über die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und ich sage es euch, es ist absolut unmöglich, die Größe Gottes, die Liebe Gottes auch nur annähernd mit unseren menschlichen Worten auszudrücken oder zu erwidern. Und deswegen will uns die Gabe des Sprachengebets ermöglichen, dies zu tun, ohne dass wir an die Grenzen unserer menschlichen Sprache stoßen. Und dann ist es eine vom Geist geschenkte Sprache zur Auferbauung. 1. Korinther 14, 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer in einer von Gott angegebenen Sprache redet, sagt NGÜ, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Und Hoffnung für alle übersetzt, stärkt seinen persönlichen Glauben. Und Paulus, das wissen wir, hat gesagt in 1. Korinther 14, 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Eine vom Geist geschenkte Sprache auch zur Fürbitte, Römer 8, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist Gottes selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Jackie Bullinger hat sich mit 20 Jahren alleine mit weniger als 100 Franken in einem Stadtteil Hongkongs niedergelassen, in einem Vorort, der Vorhof der Hölle genannt wurde. Nach Jahren war dieses verrufene Viertel völlig auf den Kopf gestellt und Hunderte von Drogenabhängigen wurden frei. Und Jackie schrieb, wie sich ihr herausfordernder Dienst verändert hatte, nachdem sie begann, Gott in dieser neuen Gebetssprache, die sie erhalten hatte, zu dienen. Das ist super interessant, was sie schreibt. Auf die Minute genau betete ich nun jeden Tag in der Sprache des Geistes und bat den Heiligen Geist, mir zu helfen, für die zu beten, die ich erreichen wollte. Nach wie vor hatte ich keine Gefüge dabei. Aber nach etwa 6 Wochen geschah es immer häufiger, dass ich ohne Anstrengung Menschen zu Jesus führen konnte. Gangster fielen mitten auf der Straße schluchzend auf die Knie. Frauen wurden geheilt. Heroinsüchtige wurden durch Wunder frei von ihrer Sucht. Und ich wusste, dass das alles nichts mit mir zu tun hatte. Ja, wie jede Gabe muss das Zungengebet im Glauben empfangen werden. Und wir müssen bereit sein, mit Gottes Geist zusammenzuarbeiten. Wir müssen selber unseren Mund aufmachen und anfangen, die Worte auszusprechen, die uns der Geist Gottes schenken möchte. Ja, ich mag mich noch ganz gut daran erinnern, wie mir die ersten Silben, die ich im Glauben in dieser erhaltenen Gebetssprache ausgesprochen hatte, etwas fremd vorgekommen sind. Aber ich habe im Glauben weitergebetet und sofort gemerkt, dass diese Worte direkt zum Thron Gottes aufgestiegen sind und dass sie Gott wohlgefällig sind. Menschen, die den Herzschlag Jesu spüren, die strecken sich immer wieder neu danach aus, mit diesem wunderbaren Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und dann ist die Geistestaufe Gottes große Geschenk an uns, um Gottes Stimme zu hören und anderen Menschen zu dienen durch verschiedene Gnaden und Geistesgaben, wie wir das in Römer 12 und 1. Korinther 12 lesen. Wir sind gerufen zu wachsen im Hören und auch im Unterscheiden der Stimme des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Ja, da lesen wir ja eben zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel, wie ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Ananias verstanden hatte, gehört hatte, was der Geist Gottes ihm sagen wollte. Steh auf! Und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Bete mit ihm, dass seine Augen wieder geöffnet werden. Ja, das waren glasklare Anweisungen des Geistes. Und dieser Ananias hat die verstanden. Und dann möchte Gott uns auch als Sprachrohr gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen, durch verschiedene Gnaden und Geistesgaben. Mit einfachen Worten erklärt, geht es darum, dass der Geist Gottes uns manchmal Impulse geben und Dinge aufzeigen möchte, was Gottes Herz gerade in diesem Moment bewegt für Menschen, denen wir begegnen. Und oft sind das Dinge, die wir mit unserem menschlichen Verstand niemals wissen können. Aber sie werden uns übernatürlich aufgezeigt durch den Geist Gottes, damit Menschen gesegnet werden und Gottes gute Absichten in dieser Welt geschehen können. In Apostelgeschichte 11 lesen wir zum Beispiel, wie der Geist Gottes durch eine Prophetie eine aufkommende Hungersnot offenbarte, was den Gläubigen ermöglichte, sich entsprechend vorzubereiten. Ja, letztes Jahr habe ich einen Menschen kennengelernt, der wirklich gelernt hat, mit den Jahren die Stimme des Geistes Gottes so präzise zu hören, dass er haarscharf Namen, Vornamen, Orte, Zeiten und Begebenheiten, die Menschen erleben, messerscharf wiedergeben kann. Und ich sage es euch, das war für mich eine gewaltige Offenbarung des liebenden Vaterherzes Gottes. Und Gott möchte Geistesgaben und Impulse vom Himmel uns auch ganz besonders schenken, damit Menschen, die Jesus nicht kennen, Gottes Liebe erleben. Ein Mann sagte einmal, währenddem wir in Zürich mit Menschen über das Evangelium sprachen, ja, Gott interessiert sich überhaupt nicht für mein Leben. Und dabei kam jemand von unserem Team so einen Impuls vom Himmel. Und sie sagte diesem Mann, diese Person, doch, vorgestern Abend hat er sich um dich gekümmert. Er hat zu dir gesprochen. Und sofort begann der Mann zu weinen. Und er erzählte, wie er sich an jenem Abend das Leben nehmen wollte, aber davon abgehalten worden war. Wow. Ja, Geistesgaben sind Stückwerk, das heißt, sie haben immer auch einen menschlichen Anteil, aber das macht gar nichts. Die Bibel sagt uns, dass wir alles prüfen sollen und das Gute behalten sollen. Und Paulus schrieb in 1. Korinther 14, 39, strebt danach oder eifert prophetisch zu reden. 1. Korinther 12, 31, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und so möchte Gott Menschen mit verschiedenen, bestimmten Fähigkeiten und Begabungen ausrüsten. Und auf diese Weise soll der umfassende Dienst von Jesus durch die Gemeinde erfüllt und unter den Menschen wirksam werden. Ja, Menschen, die den Herzschlag von Jesus spüren, die strecken sich deswegen immer wieder neu danach aus, mit dem wunderbaren Geist Gottes erfüllt zu werden. Und dann ist die Geistestaufe auch Gottes Geschenk an uns, um uns zu reinigen und uns zu salben, um uns Gott göttliche Erleuchtung zu geben, uns zu erfüllen mit Glauben, Liebe und Frieden. Charles Finney, einer der bedeutendsten Erweckungsprediger der USA, hat das so zusammengefasst. Die Taufe im Heiligen Geist war für die Jünger Jesu eine unentbehrliche Ausrüstung für den Erfolg in ihrem Dienst. Die Kraft, Wunder zu wirken, und die Gabe des Zungenredens waren als Zeichen gegeben, um die Realität des göttlichen Auftrages zu bescheinigen. Die Geistestaufe war ihnen aber nicht nur gegeben, um Wunder zu wirken. Sie brauchte auch eine göttliche Reinigung, eine göttliche Salbung, welche ihnen göttliche Erleuchtung schenkte und sie zugleich mit Glauben, mit Liebe, mit Frieden und mit Kraft erfüllte, sodass ihre Worte scharfschneidig wurden. Ja, Menschen, die den Herzschlag Jesus spüren, die strecken sich deswegen immer wieder neu aus mit dem wunderbaren Heiligen Geist, erfüllt zu werden. Ja, was für ein Megageschenk Gottes an seine Kinder doch diese Geistestaufe ist. Was für eine wichtige, was für eine hilfreiche, allinklusiv Ausrüstung. Ja, die Apostelgeschichte zeigt uns verschiedentlich, wie Menschen die Geistestaufe erlebt hatten, nachdem ihnen jemand die Hände aufgelegt hatte. Aber auch, dass einige einen solchen Hunger nach Gott besaßen, dass sie spontan mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. All diejenigen, die meinen schon genug zu haben, die voll sind, die kann der Geist Gottes nicht beschenken. Die Taufe im Heiligen Geist bekommen wir auch nicht, weil wir irgendetwas für Gott geleistet haben. Wir können sie nur als Geschenk, aus Gnade, aus unverdienter Gunst empfangen. Und die wichtigste Bedingung, um die Geistesgabe oder Geistestaufe erleben zu können, die finden wir in Lukas 11, 13. Wenn also ihr, sagt Jesus, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ja, der gute himmlische Vater, er möchte all diejenigen immer wieder neu mit seinem wunderbaren Geist erfüllen, die ein verlangendes, die ein bittendes Herz haben. Wir haben gelesen in Epheser 5,18, dass wir nicht von Alkohol, sondern immer und immer wieder neu die Erfüllung mit dem wunderbaren Heiligen Geist suchen sollen. Nun ist es sehr interessant, dass Menschen, die ganz erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, ähnliche Symptome manifestieren wie Menschen, die voll Alkohol sind. Ja, ein Betrunkener, der wird großzügig. Er bezahlt entschlossen und ohne Reue die nächste Runde. Wenigstens solange der Geist im Himmel ist. Und Menschen, die voll des Geistes sind, die sind auch großzügig im Vergeben, großzügig im Umgang mit Geld für das Reich Gottes, großzügig in der Liebe, großzügig in der Annahme und der Vergebung. Und für Betrunkene, die verlieren auch ihre Hemmungen. Ja, unser betrunkener Nachbar hat einmal um 2 oder 3 Uhr morgens an unsere Tür geklingelt, weil er uns unbedingt ein Geschenk überreichen wollte. Betrunkene haben auch einen übernatürlichen Mut. Viele Verkehrsunfälle werden von alkoholisierten Fahrern verursacht, die trotz ihres Zustandes keinerlei Hemmungen hatten, auf die Straße zu gehen. Angeheiterte, schüchterne Männer finden plötzlich einen unbändigen Mut, Frauen anzubackern. Alkoholisierte Menschen entscheiden sich nicht dafür, großzügig, ehrlich oder mutig zu sein. Das hat überhaupt nichts mit ihrer Anstrengung oder mit ihrer Leistung zu tun. Es ist vielmehr der in ihnen wohnende Geist, der zur treibenden Kraft wird. Es fließt einfach ohne Anstrengung aus ihrem Herzen hinaus. Und Christen, die voll des Geistes sind, die schämen sich nicht mehr des Evangeliums. Wessen Herz voll ist, dessen fließt der Mund über, hat Jesus gesagt. Der in ihnen wohnende, wunderbare Geist wird zur treibenden Kraft. Es fließt einfach ohne Anstrengung aus ihrem Herz hinaus. Oh, ich habe große Sehnsucht, dass sich die Worte Jesu in meinem Leben erfüllen. Aus Johannes 7,38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Oh, ich habe Sehnsucht, dass diese lebendigen Ströme Wassers fließen, um anderen die Güte und die Liebe Gottes schmackhaft zu machen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vielmehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Oh, strecken wir uns doch neu danach aus heute, mit dieser wunderbaren Person des Heiligen Geistes in einer dynamischen, faszinierenden Gemeinschaft hineinzuwachsen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Herr, wir möchten dir danken an diesem Tag für all das Gute, das du uns geschenkt hast. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, Gott, für deine Vaterschaft. Jesus, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Erlöser für uns bist. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du in uns wohnst. Wir möchten glauben, dass du uns ausrüsten möchtest mit deiner Kraft, damit wir deine Zeugen sind. Damit wir allen Menschen kundtun machen können, wie wunderbar du, Gott, die Menschen liebt und für uns ist. Wir preisen deinen Namen. Amen.